Herzlich willkommen zum Podcast 19, die DUB-Chefvisite. DUB-Unternehmerverleger Jens de Boer und der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
Unser Gast heute ist Dr. Robert Meyer. Er ist seit 2016 Chef des Softwarehauses DATEV, das vor allem Steuerberater und Wirtschaftsprüfer mit Programmen ausstattet. Die Kunden sind auch die Eigentümer, denn die DATEV ist eine Genossenschaft. Früher eher konservativ ausgerichtet, hat unser Gast das Unternehmen ordentlich bereits umgekrempelt. Der gebürtige Münchner mag keine Krawatten, wie man sieht, und wie wir alle mittlerweile, und ist auch leidenschaftlicher Reiter, was er seit einigen Jahren ist, zumindest sagen das die Medien. Er ist promovierter Steuerberater und Wirtschaftsprüfer und sagt, zu starke Hierarchien verhindern die schnelle Weitergabe guter Ideen. Guten Morgen, Herr Meyer.
Herr de Boer, einen wunderschönen guten Morgen. Und habe ich gerade vom Herrn Professor Werner gelernt, einen guten Morgen an alle, die dabei sind.
Ja, es sind einige dabei, die uns zuhören, zuschauen und die vor allen Dingen später in den Mediatheken unser Video sich anschauen. Bevor wir mit Ihnen über die Digitalisierung im Mittelstand sprechen, zurück zu Jochen Werner. Was beschäftigt dich heute und wie sehen denn die aktuellen RKI-Zahlen aus?
Ja, es ist Tag 109 des deutschen Lockdowns. RKI vermeldete 10.207 Neuinfektionen. Das ist fast der Wert von vor einer Woche, nur 30 weniger. Man erkennt, dass diese sehr stark abfallende Kurve jetzt langsam wieder abflacht. Wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt. Zudem wurden gemeldet 534 neue Todesfälle an oder im Zusammenhang mit Covid-19. Wie sieht es bei uns in Essen aus? Wir versorgen stationär 97 Patienten, die an Covid-19 erkrankt sind. Davon sind 28 auf den Intensivstationen. Wo wir alle immer drauf schauen, ist die 7-Tages-Inzidenz. Die liegt auch quasi stabil, kann man schon fast sagen, bei 57,1. Bedeutet, wir brauchen noch 22,1 Neuinfektionen, wenn es dann tatsächlich zur Umsetzung dieser neuen Zahl 35 kommen sollte. Ja, und was mich wirklich beschäftigt, das ist, wie wir das Thema um den Impfstoff von AstraZeneca wieder eingefangen bekommen. Sinkende Impfbereitschaft, eine damit verbundene mögliche Verlängerung des ganzen deutschen Impfplans und die zum Beispiel für Berlin erwogene Veränderung der Wahlfreiheit des Impfstoffs, die lassen bei mir eindeutig die Alarmglocken läuten. Das ist nämlich eine Folge einerseits der unzureichenden Studienqualität von AstraZeneca. Das muss man heute sagen. Die hätten sicherlich auch vieles anderes gemacht und sich damit viele Probleme ersparen können. Und zum anderen sind es dann auch die ganzen Mitteilungen zum Höchstalter in Deutschland von 65 Jahren, in Italien von 55 Jahren. Die EU hat gar keine Altershöchstgrenze festgelegt. Und das ist immer schwierig, wenn das unterschiedliche Strategien gibt. Und was eben jetzt auch in den letzten Tagen verstärkt vermeldet wurde, das waren teilweise starke Impfreaktionen. Das will man ja eigentlich, die Impfreaktionen. Wenn die dann zu stark sind und die Menschen Fieber bekommen, auch vom Beruf ausfallen, dann erreicht das natürlich eine Öffentlichkeit. Aber alles in allem kann ich nur sagen, alle Virologen, Infektiologen, die ich gehört habe, sagen, lassen Sie sich impfen. Der AstraZeneca-Impfschutz ist letztendlich höher, als wir es immer von den Grippeimpfungen kennen. Und wenn man auch sagt, der ist meinetwegen 70%, dann bedeutet es ja nicht, dass die 30% gar keinen Impfschutz haben. Da können wir davon ausgehen, dass ein Großteil eine geringere Schwere dieser Erkrankung erlebt. Deswegen, was wir jetzt brauchen in Deutschland, ist eine sehr, sehr gute Kommunikationsstrategie. Da müssen Fürsprecher, die eine hohe Akzeptanz haben, eingebunden werden in den entsprechenden Altersgruppen. Und das, glaube ich, ist für die Glaubwürdigkeit jetzt sehr wichtig. Aber jetzt kommen wir erstmal gleich zu unserem heutigen Gast, Dr. Robert Meyer. Ich freue mich schon sehr auf ihn. Und zuvor aber an dich die Frage, lieber Jens, was geht dir heute durch den Kopf?
Ja, mich beschäftigt nochmal Boris Palmer. Wir hatten ihn hier im Interview. Ich habe ihn am Dienstag auch nochmal gesprochen. Und der Oberbürgermeister von Tübingen hat jetzt mit zwei weiteren Bürgermeistern einen offenen Brandbrief an Bundeskanzlerin Angela Merkel geschickt. Sie wollen, also die Bürgermeister, Schnellteststationen in Innenstädten einrichten. Da gehen wir dann hin, werden getestet und wer negativ ist, bekommt ein Bändchen und darf einkaufen. Das ist eine Reaktion auch auf die SOS-Signale von den Geschäften in den Innenstädten, die allmählich nicht mehr können. Und es bleibt spannend, ob es Ausnahmen von der Regel geben wird, ob wir in Deutschland flexibler werden, wenn es diese Tests gibt, wenn weiter geimpft wird. Apropos Impfen, da muss ich sagen, war ich überrascht über eine Meldung aus Amerika, wo Joe Biden gerade richtig Gas gibt. Er macht also Tempo beim Pieksen und steckt hohe Ziele. Und bis Ende Juli soll jeder Amerikaner die Chance haben, geimpft zu werden. Also in knapp 4 Monaten. Und diese Zahl hat mich beeindruckt, die Zahl, dass gesagt wird, täglich sollen bald 3 Millionen Amerikaner geimpft werden. Und das, muss ich sagen, ist schon beeindruckend. Und Amerika ist auf der Überholspur. Die Ärmel werden hochgekrempelt, so wie man das Land kennt. Hands-on-Mentalität nennt man das neudeutsch. Dinge werden angepackt und Respekt vor den Amerikanern, die ja vor Monaten immer noch so belächelt wurden, dass die Zahlen immer höher wurden und dass da nichts passiert. Und stattdessen wird da jetzt Gas gegeben. Und das müsste uns doch auch irgendwie Mut machen, dass wir auch loslegen. Wir gelten doch auch als Macher und dass wir irgendwie aus dem Lockdown rauskommen, impfen, 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 Tests, Tests, Tests und dann die Wirtschaft langsam wieder hochfahren. Für manchen Mittelständler, ja, wird es eben sehr, sehr schwierig. Und Einblick hat da sicherlich auch unser neuer Gast oder unser Gast Robert Meyer, Chef von DATEV. Sein Unternehmen liefert nämlich Software an Steuerberater und die Steuerberater wissen natürlich ganz genau, wie es den Unternehmen geht. Und deswegen nochmal herzlich willkommen. Ja, und grüß Gott, sagt man, glaube ich, unten in Süddeutschland, Robert Meyer.
De Boer, das ist richtig. Süddeutschland ist im Wesentlichen durch grüß Gott bestimmt. Aber ich glaube, das kann man auch in der ganzen Bundesrepublik verwenden.
Naja, wir sagen Moin Moin. Und Herr Meyer, die Kunden der DATEV sind ja in erster Linie Steuerberater und die haben wiederum kleine und mittlere Unternehmen, die sie betreuen. Damit haben sie das Ohr am Mittelstand und seinen engsten Vertrauten. Erzählen Sie uns bitte, wie sieht es da aus? Machen wir uns zu viele Sorgen und sprechen wir zu viel über die Pleitewelle? Sagen Sie uns vielleicht, es ist alles irreal und alles wird gut.
Ja, ich glaube, die Wahrheit liegt, wie so schön, immer in der Mitte. Ich glaube, bei aller Sorge, die ich nachvollziehen kann, die ich verstehen kann, was wir im Augenblick erleben, ist ein Digitalisierungsschub, so wie ich ihn in den letzten Jahren nicht mehr wahrgenommen habe. Das ist aus meiner Sicht eine extrem positive Entwicklung. Und was wir auch festgestellt haben, dass insbesondere die Unternehmen, die Kanzleien, und da sind wir ja sehr, sehr nah dran, die bereits digital aufgestellt waren vor der Krise, sind eben auch deutlich besser durch diese Krise gekommen. Es gab Kanzleien und wir haben da, wie gesagt, auch einen sehr, sehr engen Austausch mit unseren Mitgliedern, die mir gespiegelt haben, dass sie während dieser Krise, während dem Lockdown in ihrer Arbeitsfähigkeit niemals beeinträchtigt waren. Das ist jetzt das eine Thema. Das andere Thema, was natürlich für mich auch sehr positiv sich dargestellt hat, auch die eher konservativ geprägten Steuerberater, die lange Zeit auch dieses Thema des physischen Belegaustausches sehr stark propagiert haben, einfach auch vor dem Hintergrund, ich will mit meinen Kunden in einem persönlichen Austausch sein, ich will mit denen reden, ich möchte mit denen Kaffee trinken. Auch diese wurden in der Krise von den Vorteilen einer digitalen Zusammenarbeit immer mehr überzeugt. Und nach meiner festen Überzeugung ist Digitalisierung, und das sage ich schon seit Jahren, der beste Weg. Diesmal muss ich es natürlich ein bisschen nachschärfen, der beste Weg aus der Krise. Und da wäre vielleicht auch nochmal dann die Frage an unseren Experten aus der Medizinerrichtung, natürlich vielleicht auch eine ideale Vorbereitung auf ähnliche künftige Situationen.
Ja, da gehe ich doch deiner Essen rüber. Wie wichtig ist da die Digitalisierung für euch, Jochen?
Ja, Herr Meyer, im Grunde ist das alles so, wie Sie es sagen. Ich glaube, es ist fast noch schlimmer. Also die Medizin oder das Gesundheitswesen hat einen digitalen Stillstand seit vielen Jahren. Es gibt einfach zu viele Interessensverbände, die es verhindert haben auch. Wenn man sich mal überlegt, was auch, das gilt dann für alle Bereiche, ja, den Bürgerinnen und Bürgern immer wieder angekündigt wurde, Jahr um Jahr, Breitband und die Megabits und Gigabits war ja, das hat sich übertroffen in den Ankündigungen, nur umgesetzt wurde es eben nicht. Und das Ende ist dann eben dieses ganze Vorgehen mit zum Beispiel den Gesundheitsämtern. Und da ist viel passiert jetzt auch, wie bei Ihnen in dieser Pandemie. Aber es bedeutet ja auch nicht, wenn man dann eine bestimmte Software geladen hat, dass man sie auch wirklich einsetzt. Weil auch da wieder eine mentale Vorbereitung erforderlich ist. Und das ist auch genau wie bei Ihnen. Ich glaube, wir werden viel daraus lernen. Sollte es zu einer nächsten Pandemie kommen oder sollte diese gar nicht aufhören über die Jahre, wir werden immer besser gerüstet sein, aber die Probleme sind überall gleich. Ich wurde gestern in einem anderen Zusammenhang gefragt, was ich mir wünsche von dem nächsten Kanzler. Ich habe gesagt, dass einfach die Digitalisierung so umgesetzt und beschleunigt wird, wie sie alle seine Vorgänger, Vorgängerinnen ja angekündigt haben.
Wenn ich jetzt aber nach vorne schaue Richtung Steuerberatung und Digitalisierung, dann könnte man auch doch sagen, in 5, 6 Jahren, wenn keine Belege mehr da sind, ich feiere Silvester und einen Tag nach Silvester, alle Daten sind aufbereitet, die Technik hilft mir, habe ich einen Tag später die Bilanz. Ich brauche doch eigentlich gar keinen Steuerberater mehr, mittel- und langfristig, weil die Tätigkeit, die von dort kommt, können doch Digitalsysteme übernehmen.
Herr de Boer, ja, ich weiß, das ist eine verbreitete Diskussion. Allerdings, und ich möchte vielleicht ein bisschen an der Stelle ausholen. Auf der einen Seite ist es natürlich so, dass viele repetitive Prozesse, die sind natürlich ideal geeignet, sie zu automatisieren. Daran arbeiten wir auch, daran arbeiten unsere Mitglieder auch sehr, sehr intensiv. Und das nicht erst seit der Krise, eigentlich schon seit Jahren versucht man natürlich auch, die eigene Produktion, die eigene Wertschöpfung möglichst effizient darzustellen. Auf der anderen Seite hat sich aber auch in der Krise gezeigt, und das ist etwas, was viele vielleicht noch gar nicht so auf dem Radar haben, dass sich das Berufsbild des Steuerberaters und des Wirtschaftsprüfers, auch des Rechtsanwalts, das sind ja alles steuerberatende Berufe, radikal verändert hat in den letzten Jahren. Also wenn viele meinen, der Steuerberater sei jemand, der nur die Steuererklärung erstellt, also sehr viel deklaratorische Aufgaben hat, dann gehört das sicherlich auch zu dem Aufgabenbereich unserer Branche. Allerdings, und jetzt kommt die Ergänzung, in den letzten Jahren hat sich der Berater immer weiterentwickelt. Er hat sich zum Digitalisierungscoach, zum Prozessberater entwickelt, zum Unternehmensberater entwickelt, als Coach in ganz übergeordneter Sicht, weil wer ist denn näher am Mittelstand dran als der Steuerberater? Ich meine, sagen wir mal ganz offen, welches mittelständische oder auch kleine Unternehmen kommt ohne einen Steuerberater mit der komplexen Situation, den rechtlichen Rahmenbedingungen klar? Da braucht man einfach einen verlässlichen Partner. Und das ist etwas, wo ich sage, auf der einen Seite Automatisierung da womöglich ja. Und daran arbeiten wir auch. Wir sind im Augenblick natürlich auch dabei, das Thema künstliche Intelligenz in die Prozesse mit einzubinden, um dort auch zu unterstützen, um eben auch Ressourcen freizuschaufeln für den Berater, für die Beratung, die im Augenblick angezeigt und wichtig ist. Und wenn man sich anschaut, welche Herausforderungen in der Krise jetzt an die Unternehmen herangetragen wurden, ich nenne zwei Beispiele, Kurzarbeitergeld oder auch das Thema Überbrückungshilfe. Sagen wir mal ganz ehrlich, ohne Steuerberater, ohne Coach an der Seite, glaube ich, wären viele an der Stelle einfach in ganz andere Probleme noch gekommen.
Sie haben gerade das Stichwort künstliche Intelligenz genannt, was vielen doch sehr viel Angst macht, ob Maschinen jetzt unsere Arbeit komplett übernehmen. Ich habe hier jetzt im Chat eine Anfrage von Christoph Oke, er ist Chef eines Startups Nativ AI. Das klingt schon wieder auch nach künstlicher Intelligenz. Und er fragt eben auch, wie weit DATEV das einsetzt. Und können Sie uns einfach mal ein Beispiel dafür nennen? Was bedeutet dann eigentlich künstliche Intelligenz in Ihrem Bereich?
Ja. Also ich hoffe jetzt nicht, dass ich die Zuschauer jetzt an der Stelle ein bisschen frustriere, wenn ich sage, künstliche Intelligenz ist eigentlich gar nicht so high sophisticated, wie viele es annehmen. Das ist, und entschuldigen Sie den Anglizismus, keine Rocket Science. Mhm. Unterm Strich ist künstliche Intelligenz nichts anderes als das Thema Anwendung von induktiv-statistischen Methoden. Also dass man einfach Zusammenhänge aus Datenbeständen analysiert. Das ging früher halt einfach nicht weil man es nicht gewusst hätte, sondern weil halt einfach die Maschinenkapazität, die Geschwindigkeit, die Rechnerleistung, die Speicherkapazitäten nicht entsprechend vorhanden waren. Und das hat sich halt in den letzten Jahren radikal verändert. Man bekommt heute Hochleistungsmaschinen zu bezahlbaren Preisen, die auch solche Daten in Realtime analysieren, also in Echtzeit analysieren. Und natürlich versuchen wir, und ich nenne jetzt einfach mal ein, zwei Beispiele, solche Themen auch für die Beraterpraxis einzusetzen, anwendbar zu machen. Ein Thema zum Beispiel, wenn es um das Thema Lohn- und Gehaltsberatung geht, ganz einfach, ganz banales Beispiel, es ist ein Steuerberater, Anfrage vom Mandanten, ich habe eine neue Mitarbeiterin, die möchte das Gehalt XY haben, ist das zu viel, ist das zu wenig, welche Bandbreiten gibt es, in welche Richtung entwickelt sich das? Und wenn ich natürlich dann real-time, in Echtzeit, den Berater über unsere Datenbasis, die wir natürlich haben, ich sage gleich auch noch, aus was die sich speist, einfach Unterstützung geben kann, dass der ganz genau sagt, Mittelwert liegt da, Maximum da, Minimum da. Du kannst auch eine Entwicklungstendenz aus den letzten Jahren noch ziehen. Das sind alles Analysen, die wir natürlich aus den Daten, die uns zur Verfügung stehen, immer unter der Maßgabe Datenschutz und Datensicherheit, das vergesse ich nie, weil das ist ganz, ganz wichtig. Wir sind ja Auftragsdatenverarbeiter. Das kann man einfach an der Stelle aus diesen Daten generieren. Wir als DATEV, wir haben über unsere Mitglieder, über 40.000 Steuerberaterinnen und Steuerberater sind bei uns Mitglieder bei der DATEV. Wir haben natürlich 2,5 Millionen Unternehmen, die ihre Finanzdaten über unsere Rechenzentren abbilden, von unseren Mitgliedern natürlich. Und wir haben im Monat rund 13,5 Millionen Löhne, die wir abbilden und berechnen für unsere Mitglieder. Und diese Daten, die gilt es einfach zu nutzen, diesen Datenschatz gilt es zu heben, und da kann ein unwahrscheinlicher Mehrwert entstehen für den Berater, aber natürlich auch für seine Mandanten.
Sie stehen ja auch für, sagen wir mal, den Aufbruch in eine neue Welt, sagen Krawatte, nein, danke. Können Sie uns da noch ein bisschen mitnehmen? Mit DATE verbindet man ja eigentlich ein Unternehmen, was sozusagen in festen Strukturen ist, was sich in Nürnberg gut und fest eingerichtet hat. Wie können Sie die Leute dafür begeistern, sich zu verändern?
Ja, also ich glaube, das Thema Begeisterung für die Veränderung, das ist eine sehr intrinsische Frage. Wir als DATEV haben einen Kulturwandel schon vor einigen Jahren angestoßen. Das ist eine Frage, sage ich Ihnen ganz offen, Herr de Boer, wenn wir jetzt noch eine Stunde Zeit hätten, dann würde ich richtig Spaß dran haben, mit Ihnen darüber zu diskutieren. Aber ich glaube, wir haben ein begrenztes Zeitkontingent. Die DATEV ist ein Unternehmen, und Sie haben ja schon so ein paar Stichpunkte gegeben, das sehr tradiert entstanden ist, vor 55 Jahren gegründet. Wir haben vor ein paar Tagen erst unseren 55. Geburtstag gefeiert. Und das Unternehmen hat sich natürlich im Laufe der Jahre verändert, anpassen müssen. Aber, und jetzt kommt das große Aber, was sich in den letzten Jahren, also in einem relativ kurzfristigen Zeithorizont abgespielt hat, auch die Rahmenbedingungen, die sich verändert haben. Wir kommen mit klassischen Organisationsformen, mit einer klassischen, ich sag mal, tayloristischen Organisation, kann ein Unternehmen unserer Größe heute nicht mehr bestehen. Deshalb war es angezeigt, auf der einen Seite die Organisation entsprechend anzupassen, schneller, flexibler zu machen, mehr am Markt, mehr am Kunden zu positionieren. Und auf der anderen Seite natürlich das auch, und das ist vielleicht sogar fast noch der wichtigere Ansatz, das im Mindset, in der Kultur der Mitarbeiter auch abzubilden. Und die Krise hat uns, die Corona-Krise, die Shutdowns hat uns nochmal einen richtigen katalytischen Schub verpasst. Warum? Weil wir von heute auf morgen fast 90% in der Spitze unserer Mitarbeiter im Homeoffice hatten. Da war nichts mehr mit Command and Control. Da konnte der Chef nicht mal ebenso ins Büro reinspazieren und gucken, ob die denn alle auf den Bildschirm gucken und auch was arbeiten. Da war viel Vertrauen, viel Delegation, viel Selbstverantwortung, die man den Mitarbeitern auch an der Stelle übertragen hat, war angezeigt. Und lassen Sie mich schließen, weil sonst Sie merken, das ist ein Thema, was mich begeistert und natürlich auch treibt. Ich glaube, wir sind trotz der physischen Distanz in dieser Krise näher zusammengerückt. Und das ist eine Sache, die mich in den letzten Monaten extrem begeistert hat. Wenn ich mein Team, meine Mannschaft, das sind ja fast 8000 Menschen, die wir im Homeoffice haben, wenn ich ansehe, mit was für eine Begeisterung, was für eine Motivation die arbeiten, um die Dinge nach vorne zu bringen, unsere Mitglieder auch am Ball zu halten, also phänomenal. Wenn es nicht so schlimm wäre, das auslösende Momentum, dann könnte man darüber vielleicht ganz anders sich noch begeistern. Aber ich glaube, da muss man vielleicht so ein bisschen auch die Bälle flach halten. Ich glaube, das, was dazu geführt hat, ist alles andere als wünschenswert. Und Herr Professor Werner, Sie haben es ja dargestellt, Sie haben die Zahlen genannt, Sie haben die Rahmenbedingungen aufgezeigt. Also ich sage Ihnen ganz ehrlich, so sehr ich auf der einen Seite dieses Thema virtuelles, hybrides Arbeiten begrüße, und ich glaube, es wird auch dabei bleiben nach der Krise, so sehr freue ich mich auch wieder auf den persönlichen, physischen Austausch, ohne Restriktion, ohne Abstand, ohne Sorgen, sich infizieren zu können nach dieser Krise. Und da bin ich bei Ihnen, Herr Professor Werner. Wir müssen schauen, Impfen muss nach vorne gehen. Wir müssen das Thema Testen müssen wir nach vorne bringen. Wir müssen wieder in die Normalität kommen, weil, wie gesagt, ich kann mich nur wiederholen. Auf der einen Seite ist es sicherlich phänomenal, wie es funktioniert. Also in der Krise die Zusammenarbeit, der Austausch, die Loyalität. Auf der anderen Seite, irgendwann einmal ist auch gut. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir uns wieder trotz Digitalisierung einfach auch persönlich in die Augen schauen können. Auch wenn ich natürlich den Austausch, Herr de Boer, den wir hier haben, im Augenblick den virtuellen sehr begrüße, weil viel anderes haben wir im Augenblick nicht. Aber wir müssen wieder raus, wir müssen uns wieder begegnen.
Das ist doch ein sehr schönes Schlusswort. 19 Minuten sind leider vorbei. Vielen Dank, Dr. Robert Mayer. Ich nehme Sie beim Wort, weil das ist so spannend und es wird uns noch so weit begleiten. Die Veränderung, der Kulturwandel, Mitarbeiter anders zu sehen, Mitarbeiter den Arbeitsplatz, den Arbeitgeber wiederum anders zu sehen. Es bleibt da ganz spannend und ich sehe Sie da als Vorreiter von mit Energie beseelt, der diese Entwicklung vorantreibt und davon brauchen wir einfach mehr. Unser Talkgast morgen ist Professor Christoph Straub. Er ist Vorstandsvorsitzender der BARMER und er kann uns berichten, wie die Krankenkasse die deutsche Impfkampagne wissenschaftlich begleitet und wie wir das Impfen noch besser machen können und was es da geht. Bleiben Sie gesund, klicken Sie rein. Wir freuen uns auf Sie und ja, tschüss nach Nürnberg, Essen und liebe Grüße aus Hamburg. Jetzt habe ich es mal anders gemacht.
Ciao.
Tschüss.
Das war 19 die DUB-Chefvisite als Podcast. Die Videos dazu gibt es auf watz.de und auf dub-magazin.de.